Erneuerbare Energie ist eine heimische Ressource, die erhöht die Versorgungssicherheit, macht uns resilienter gegen externe Preisschocks. Das heißt, es gibt nicht nur den Aspekt der Dekarbonisierung, sondern zum Beispiel auch der Versorgungssicherheit.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Janik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. 345 Seiten umfasst das Papier, das das Klimaschutzministerium Ende August veröffentlicht hat. Der Titel: Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan für Österreich oder kurz NEKP. Das Dokument ist sowas wie ein Fahrplan für die Klimapolitik der nächsten Jahre. Es schlüsselt nämlich genau auf, mit welchen Maßnahmen Österreich die Klimaziele der EU bis 2030 erreichen möchte. Zur Erinnerung: Bis 2030 sollen unter anderem die Treibhausgasemissionen der Mitgliedstaaten um 55% fallen. Wie Österreich seinen Teil dazu beitragen wird, das steht also im NEKP. Und den schauen wir uns heute einmal genauer an, gemeinsam mit Jürgen Schneider, dem Leiter der Sektion Energie und Klima im Klimaschutzministerium. Kaum jemand kennt den nationalen Energie- und Klimaplan so gut wie er, denn er hat ihn selbst mitentworfen. Bevor ich mich hier also in Details verstricke, erklärt uns Jürgen Schneider am besten selbst, welche Bedeutung der NEKP für die Klimapolitik der nächsten Jahre hat.
Ja, es ist so, dass Europa ein wichtiger Player im globalen Klimaprozess ist. Europa hat sich selber ambitionierte Klima- und Energieziele gesetzt. Das ist auch wichtig und richtig. Und gleichzeitig gibt es auch ein Regelwerk, das sicherstellen soll, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat, auch tatsächlich eingehalten werden. Wir haben unter dem Titel Fit for 55 für 2030 vorgesehen, dass die gesamteuropäischen Treibhausgasemissionen um 55% sinken im Vergleich zum Jahr 1990. Es ist so, dass ein Teil dieser Ziele auch auf die 27 Mitgliedsländer runtergebrochen werden. Wir haben aber auch energiepolitische Ziele, nämlich im Bereich der Energieeffizienz und im Bereich der Erneuerbaren. Da gibt es allerdings nur europäische Ziele und die sind nicht rechtlich verbindlich auf einzelne Mitgliedstaaten heruntergebrochen. Gleichzeitig gibt es die Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, nationale Energie- und Klimapläne zu erstellen. Das ist deswegen wichtig, damit dann unter anderem auch kontrolliert werden kann, ob wir denn unsere gesamteuropäischen Ziele erreichen, zum Beispiel einen Anteil erneuerbarer Energie von 42,5% im Jahr 2030 von unserem Brutto-Endenergieverbrauch. Damit das auch entsprechend zusammenpasst, was die einzelnen Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen nationalen Energiepolitiken machen, gibt es eben die Notwendigkeit, einen nationalen Energie- und Klimaplan zu erstellen. Da haben die Mitgliedstaaten viele, viele Freiräume, die sie auch nutzen. Wir wissen ja, dass bestimmte Länder auch zum Beispiel auf Atomkraft setzen, Österreich zum Glück nicht, weil das unsicher und teuer ist. Nichtsdestotrotz müssen die Gesamtziele erreicht werden und was dann die Europäische Kommission macht, sie legt die 27 Pläne übereinander, schaut, ob die zusammenpassen, ob sie konsistent sind und ob die europäischen Gesamtziele erreicht werden. Wir haben erstmals einen nationalen Energie- und Klimaplan bis Ende 2019 erstellt. Allerdings ist in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passiert. Wir haben gesehen, die Klimakrise ist durchaus dramatischer, als wir das noch vor 15 Jahren gedacht hätten. Das heißt, wir haben bei den Klimazielen nachgeschärft und wir haben andererseits die Energiekrise 2022 durch den russischen Aggressionskrieg gehabt. Das heißt, beim Update der Klima- und Energiepläne hat zum Beispiel auch das Thema Energiesicherheit eine viel größere Bedeutung, als es das noch 2019 hatte. Also, der nationale Energie- und Klimaplan ist einerseits ein europäisches Instrument, das schaut, dass es Konsistenz gibt zwischen den Plänen der Mitgliedsländer, ist aber andererseits natürlich auch unser eigener Plan, mit dem wir zeigen wollen, wie wir unsere selbst gesteckten Klima- und Energieziele bis 2030 erreichen wollen. Es ist ja immer so, wenn man sich ambitionierte Ziele hat, wenn man eine Transformation hat, dann soll man natürlich die Kräfte des Marktes nützen, aber man braucht natürlich auch Rahmenbedingungen. Man muss wissen, wo will ich hin und welche Schritte brauche ich, um da auch entsprechend hinzukommen. Und genau das leistet der Nationale Energie- und Klimaplan. Wir haben dafür im Jahr 2023 einen Entwurf erstellt. Wir haben den auch konsultiert im Sommer 2023. Und jetzt sind wir sehr, sehr froh, dass sich die Bundesregierung im August 2024 auf einen finalen österreichischen nationalen Energie- und Klimaplan geeinigt hat.
Wie detailliert ist dieser Fahrplan denn jetzt? Gibt es auch Vorgaben von der EU, wie sehr man da ins Detail gehen muss?
Ja, die Rechtsbasis für den nationalen Energie- und Klimaplan ist die EU-Verordnung über die Governance der Energieunion. Die enthält relativ genaue Angaben, was denn so ein nationaler Energie- und Klimaplan alles enthalten muss. Er muss die unterschiedlichen Dimensionen der Energieunion abdecken. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Energieeffizienz, das Thema Energiesicherheit, das Thema Energiebinnenmarkt und last but not least das Thema Innovation und Forschung. Und all diese fünf Dimensionen werden natürlich auch im österreichischen Plan abgedeckt, der sehr detailliert ist, der über 350 Seiten hat. Aber es ist natürlich so, das Energiesystem ist ein komplexes Thema und wir haben das, glaube ich, mit einem vernünftigen Detailgrad behandelt.
Jetzt ist es ja so, in den letzten Jahren hat sich in der österreichischen Klimapolitik auch schon viel getan. Die Maßnahmen scheinen auch zu greifen. Letztens kam die Nachricht, dass 2023 die Emissionen schon um 6,4% gefallen sind zum Beispiel. Wo stehen wir dann ja jetzt gerade auf dem Weg zur Erreichung der europäischen Klimaziele?
Ja, wir haben in den Bereichen, die nicht vom traditionellen europäischen Emissionshandel umfasst sind, das ist vor allem der Verkehr, der Gebäudesektor, der Landwirtschaftssektor und auch Energie und Industrie, die nicht im Emissionshandel sind, also und Dienstleistungen und Gewerbe, das heißt kleinere Anlagen. Dafür gibt es eigene nationale Ziele. Da ist unser Ziel, dass wir die Treibhausgasemissionen zwischen 2005 und 2030 um 46-48% reduzieren. Warum gebe ich da eine Spanne an? Weil da die entsprechende EU-Regulierung auch Flexibilität gestattet den Mitgliedsländern. Und da gibt es auch europarechtlich einen Jahr-für-Jahr-Zielfahrplan, der von 2021 bis 2030 geht. Und das Erfreuliche ist, wir haben 2021 eine Punktlandung gehabt, 2022 und 2023. Und 2023 sagen uns das vorläufige Daten vom Umweltbundesamt, unterschreiten wir diesen Zielpfad sogar. Das heißt, wir haben weniger emittiert, als uns zustehen, als wir uns erlaubt ist. Das heißt, wir sind auf keinem schlechten Weg. Was aber die Analysen aus dem Nationalen Energie- und Klimaplan auch zeigen, ist, dass es in allen Bereichen noch zusätzliche Maßnahmen braucht, beziehungsweise eine Erhöhung der Intensität der bisher gesetzten Maßnahmen. Aber, und das ist wirklich die positive Nachricht, man sieht, wenn man Maßnahmen setzt, dann wirken die auch. Dann setzt man auch weniger Treibhausemissionen frei. Wobei man natürlich sagen muss, die letzten Jahre waren aufgrund der Energiekrise und der hohen Preise schon besondere Jahre. Aber wir sehen zum Beispiel bei der erneuerbaren Stromerzeugung, dass wir zum Beispiel beim Sonnenstrom, bei der Photovoltaik so hohe Zuwächse haben wie noch nie.
Jetzt ist der Nationale Energie- und Klimaplan also da. Das ist ein Dokument, das zeigt, wie der restliche Weg bis 2030 geht. Ich muss dazu sagen, Österreich ist das letzte Land, das das in der EU eingereicht hat. Wieso dauert die Entwicklung eines Dokuments denn so lange? Können Sie jetzt ein bisschen mitnehmen? Was fließt damit rein? Wie kommt es dazu, dass so ein Dokument dann letztendlich dasteht?
Also letztendlich gibt es da Arbeiten auf mehreren Ebenen. Es gibt zuerst einmal die analytischen Grundlagendaten. Wenn Sie darüber nachdenken, wie hoch Ihre Emissionen im Jahr 2030 oder Ihr Energiesystem aussieht, sprich wie viel ist erneuerbar, wie viel kommt aus unterschiedlichen Erzeugungstechnologien, dann brauchen Sie üblicherweise da eine modelltechnische Unterstützung. Da unterstützten uns unterschiedliche Institutionen, aber insbesondere das Umweltbundesamt. Und da gibt es natürlich immer das Bestreben, möglichst neue, möglichst aktuelle Daten zu haben und diese wissenschaftlichen Grundlagendaten zu erstellen, in Modelle einzuspeisen, braucht einfach Zeit. Und man wird im Laufe der Arbeit auch durchaus klüger. Wir haben einige systemische Effekte in den letzten Jahren gesehen, die erst in die Modelle eingearbeitet werden müssen. Zweitens haben wir dann die Fachebene. Wir haben mit den Bundesländern, mit den anderen Ressorts Arbeitsgruppen gehabt und sehr intensiv diskutiert über mögliche zusätzliche Maßnahmen oder über die Erhöhung der Intensität bestehender Maßnahmen. Das ist natürlich auch ein Prozess, der entsprechend Zeit braucht. Das ist dann wieder eingeflossen in eine entsprechende modelltechnische Bewertung. Und last but not least braucht es natürlich politische Einigung innerhalb der Bundesregierung. Die hat jetzt etwas länger gedauert, ist aber aus meiner Sicht kein Beinbruch. Wichtig ist, dass wir einen finalen Plan haben. Wichtig, dass es Konsens in der Bundesregierung über diesen Plan gibt. Und wichtig ist, dass jetzt auch die entsprechenden Weichen gestellt werden. Also ein sehr umfangreicher Prozess. Vielleicht einen vierten Schritt möchte ich auch noch erwähnen. Ich habe es vorher schon gesagt, die EU-Regulierung über die Governance der Energieunion sieht auch verpflichtend vor, dass die Bevölkerung einzubinden ist. Wir haben im Jahr 2023 im Sommer eine sehr umfangreiche Konsultation gemacht. Wir hatten dann auch das Glück, dass das Climate Change Center Austria angeboten hat, dass sie die entsprechenden Stellungnahmen, und das waren rund hunderte gekommen sind, wissenschaftlich bewertet. Und auch diese Bewertung, die einige Monate gedauert hat, konnten wir dann wieder in den Fach- und in den politischen Prozess einspielen. Also da gilt sicher Qualität vor Geschwindigkeit. Ein bisschen schneller hätte schon gehen können, aber letztendlich wichtig ist, dass ein qualitativ hochwertiger Plan vorliegt.
Ja, dann werfen wir vielleicht mal einen kleinen Blick in den Plan rein. Wo liegen da denn jetzt in den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht die größten politischen Hebel, um Österreich auf den Weg zur Erreichung dieser Ziele zu bringen?
Ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ein Beispiel wäre die Erzeugung von erneuerbaren Strom. Es ist so, dass wir 2021 infolge des ursprünglichen NEKPs auch ein erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen haben. Wir haben in diesem Gesetz vorgesehen, dass 27 Terawattstunden zusätzliche erneuerbare Erzeugungskapazität bis 2030 in Österreich in den Markt kommen soll. Wir haben im Zuge der Analysen gesehen, dass das wahrscheinlich nicht genug ist, wenn wir wirklich bilanziell 100% erneuerbaren Strom im Jahr 2030 haben wollen. Der NRKP weist jetzt aus, dass wir zusätzliche erneuerbare Erzeugungskapazität brauchen, was letztendlich auch bedeuten wird, dass wir das erneuerbaren Ausbaugesetz novellieren werden müssen und die Ziele etwas anpassen. Muss man aber dazu sagen, das ist jetzt nichts Denkunmögliches, was da gefordert wird. Wir haben im Erneuerbaren Ausbaugesetz sind wir zum Beispiel von einer zusätzlichen PV-Leistung pro Jahr von ungefähr einem Gigawatt ausgegangen, das dann bei 1000 Vollwattstunden eine Terawattstunden Stromerzeugung bedeuten würde. Wir haben gesehen, dass wir im Jahr 2023 mehr als 2,5 mal so viel PV zugebaut haben, ungefähr 2,6 Gigawatt. Das heißt, es macht durchaus Sinn, da jetzt auch die gesetzlichen Ziele entsprechend anzupassen. Das heißt, schnellerer Ausbau bei erneuerbarer Stromerzeugung, was wir auch im nationalen Energie- und Klimaplan inkludiert haben, ist das jetzt in Diskussion befindliche erneuerbare Gasgesetz. Ein dekarbonisiertes Energiesystem wird viel stärker stromlastig sein als das jetzige. Nichtsdestotrotz, wir werden auch gasförmige Energieträger brauchen im Erneuerbaren. Wir haben im NEKP vorgesehen, dass wir bis zum Jahr 2030 7,5 Terawattstunden erneuerbares Gas im österreichischen Gasmix haben. Das ist sowohl Biomethan als auch erneuerbarer Wasserstoff. Wir haben da jetzt zum Beispiel auch die entsprechenden Fördermechanismen für den erneuerbaren Wasserstoff im NEKP abgebildet. Wir haben auch gesagt, wir brauchen, um jetzt vom Stromsektor in den Wärmesektor zu gehen, wir brauchen auch in Zukunft sehr hohe Kesseltauschraten weg von fossilen Heizsystemen, sprich von Öl- und Gaskesseln zu erneuerbaren Systemen. Das kann qualitätsgesicherte Fernwärme, das können Wärmepumpen sein, können auch Pelletskessel sein. Das heißt, da haben wir hinterlegt, dass auch die entsprechenden Fördervolumina, wie wir sie derzeit haben, bis 2030 fortgeschrieben werden. Ganz wichtiger Sektor ist auch der Mobilitätssektor. Da geht es darum, dass wir weiter im öffentlichen Verkehr forcieren. Es geht darum, dass wir schneller in die Elektromobilität kommen. Geht aber auch darum, dass wir zum Beispiel mitfahren, stärker promoten und da auch entsprechende Anreize setzen. Und dann im Sektor Landwirtschaft haben wir zum Beispiel gesagt, da kann der Mineralöldüngereinsatz reduziert werden, zum Beispiel mit Smart Farming. Das heißt, dass ich einfach Dünger sehr gezielt nur dort ausbringe, wo es wirklich notwendig ist und in dem Ausmaß, wo es notwendig ist. Das hat sogar finanziell für die Landwirte Vorteile, weil sie einfach Kosten sparen.
Jetzt teilt der nationale Energie- und Klimaplan die Ziele und Maßnahmen ja in 5 Dimensionen ein. Ich würde vorschlagen, wir gehen die einfach mal Step by Step durch und schauen uns alles ein bisschen an. Die erste Dimension ist Dekarbonisierung. Da geht es genau um diese Aspekte, die Sie gerade genannt haben, oder um die erneuerbaren Energien, das erneuerbare Gas, Mobilität und so weiter. Versteht ihr das richtig?
Genau. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wir haben auch gesagt, dass wir den Anteil erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch in Österreich im Jahr 2030 auf mindestens 57% steigern wollen. Das ist extrem ambitioniert. Es ist aber so, dass wir da im Jahr 2020 ungefähr 36% hatten. Aber muss man auch dazu sagen, das ist auch eine Lehre aus der Energiekrise und aus die Folge des russischen Aggressionsfeldzugs gegen die Ukraine ist. Wir sehen einfach, fossile Energie müssen wir zu über 90% importieren. Erneuerbare Energie ist eine heimische Ressource, die erhöht die Versorgungssicherheit, macht uns resilienter gegen externe Preisschocks. Das heißt, es gibt nicht nur den Aspekt der Dekarbonisierung, sondern zum Beispiel auch der Versorgungssicherheit, wo wir bei einem Ausbau der Erneuerbaren entsprechende bessere Bedingungen in Österreich haben, als wir sie derzeit haben.
In dem Kontext soll auch Carbon Capture and Storage eine Rolle spielen. In welchen Bereichen ist das denn von Vorteil? Wo würde das eingesetzt werden?
Die Bundesregierung hat sich im Sommer darauf verständigt, dass CCUS, Carbon Capture and Usage and Storage, in Österreich in Zukunft eine größere Rolle spielt. Das ist auch eine Folge von wissenschaftlichen Bewertungen, die wir in Auftrag gegeben haben. Das Umweltbundesamt hat ein Szenario gemacht, bei dem die Klimaneutralität für Österreich 2040 dargestellt wird. Und da zeigt sich, es gibt einfach schwer vermeidbare Restemissionen, wo das Einfangen und Abscheiden von CO2 oft dann die letzte Möglichkeit ist, um Emissionen zu vermeiden. Zum Beispiel in der Zementindustrie, wenn sie Kalk brennen, entsteht einfach Geogen, das heißt nicht aus dem Brennstoff, sondern aus dem Ursprungsmaterial, aus dem Calciumcarbonat, einfach CO2, wenn sie wollen, dass das nicht in die Atmosphäre kommt, und das wollen wir nicht, weil das den Klimawandel anheizen würde, muss man das abscheiden und kann es dann auch verpressen. Und da gibt es auch auf europäischer Ebene viele Aktivitäten. Und wir sehen, dass das auch ein Wettbewerbsthema ist, wenn die energieintensive Industrie auch in Zukunft in Österreich produzieren soll. Und das soll sie aus unserer Sicht. Da müssen wir auch da für die, die technologisch keine andere Möglichkeit haben, entsprechende Voraussetzungen schaffen, dass CO2 eingefangen, transportiert und abgeschieden wird. Und wir haben uns jetzt im NEKP vorgenommen, bis zum Jahr 2030 da Pilotprojekte auch zu unterstützen und bis zu 500.000 Tonnen CO2-Äquivalente entsprechend abzuscheiden und zu vermeiden, dass die in die Atmosphäre kommen. Und das könnte in Industriebetrieben sein, könnte aber zum Beispiel auch bei Biomasseanlagen sein. Biomasse verbrannt wird, ist das an sich CO2-neutral. Wenn Sie das CO2 dann abscheiden, können Sie sogar negative Emissionen bilanziell erreichen. Und da haben wir uns eben vorgenommen, dass wir aus dem Titel 500.000 Tonnen im Jahr 2030 reduzieren.
Mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien und auch mit dem Einfangen von Emissionen geht natürlich auch dann die zweite Dimension des NEKP mit einher, die Energieeffizienz. Bis 2030 soll Österreichs Endenergieverbrauch um 38% im Vergleich zum Jahr 2007 sinken. In welchen Bereichen lässt sich denn die meiste Energie einsparen?
Die größten Potenziale im Bereich Energieeffizienz sehen wir einerseits im Gebäudesektor. Da ist es so, dass einfach die thermische Sanierung die wichtigste Methode ist. Man muss immer schauen, wenn man Energie einsetzt, wofür setzt man die ein? Immer für eine Energiedienstleistung im Gebäudebereich. Ist das im Sommer wie im Winter angenehme Temperaturen, sprich zwischen 20, 22, 23 Grad? Und es zeigt sich schlicht und ergreifend, wenn Sie ein gut gedämmtes Gebäude haben, können Sie die gleiche Energiedienstleistung, das heißt angenehme Innentemperatur, bei einem Bruchteil des Energieverbrauchs erreichen. Also alte, unsanierte Häuser haben oft einen Energiebedarf von 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, ein gut gedämmtes Gebäude kommt mit einem Zehntel der Energie aus. Und das Gute ist, der Nutzer hat erstens spart er sich viel Geld und zweitens hat er oft sogar noch mehr Komfort, weil er nicht überheizt und dergleichen. Das heißt, der Gebäudebereich ist ein riesiger Hebel. Ein riesiger Hebel ist auch der Verkehrsbereich. Da ist es so, dass vor allem Fahrzeuge mit Verbrennungskraftmaschinen, sprich mit Benzin- oder Dieselmotor, Energie in einem fast schon unglaublichen Ausmaß verschwenden, weil einfach diese Motoren einen so niedrigen Wirkungsgrad haben. Wenn Sie jetzt ein normales Fahrzeug, also wenn Sie auf Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, umsteigen oder öffentlichen Verkehr, haben Sie riesige Einsparungen. Aber selbst wenn Sie auf ein E-Mobil umsteigen, können Sie die gleiche Energiedienstleistung wieder mit einem Drittel der Energie erreichen, weil einfach Elektromotoren so viel effizienter sind als Verbrennungsmotoren. Das heißt, es sind schon die zwei wichtigsten Aspekte, Gebäuderenovierung und Umstieg auf öffentlichen Verkehr, auf Umweltverbund, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und auf Elektromobilität. Und das sind sicher die Maßnahmen, die das Gros der Einsparungen bringen werden, daneben auch noch in der Industrie, wobei da die Potenziale oft deutlich kleiner sind. Also diese Effekte Faktor 10, den Sie von einem schlecht gedämmten Gebäude zu einem sehr, sehr gut gedämmten Gebäude haben, oder bei der Mobilität Faktor 3, also Dieselmotor auf ein E-Mobil. Diese Faktoren haben Sie in der Industrie und im Gewerbe üblicherweise nicht. Aber natürlich kann da auch noch was gemacht werden und soll was gemacht werden.
Die dritte Dimension im NEKP nennt sich Sicherheit der Energieversorgung. Wie Sie schon erwähnt haben, ist das gerade seit Russland die Ukraine überfallen hat, natürlich in unser allen Bewusstsein gerückt. Vielleicht können Sie noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Wie sieht denn eine Energieversorgungsstrategie aus, die einerseits den Klima-Impact und andererseits die Versorgungssicherheit zusammendenkt?
Also es gibt einige Bereiche, die ich schon erwähnt habe, die auch auf das Thema Versorgungssicherheit einzahlen. Das ist einfach die Energieversorgung stärker in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe schon gesagt, bei Öl und bei Gas importieren wir mehr als 90% dieser Energieträger, die wir im Inland verbrauchen. Auf Erneuerbare umzustellen erhöht fast immer die Versorgungssicherheit, weil das heimische Ressourcen sind. Wichtig ist natürlich auch, da nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ich habe schon gesagt, der PV-Ausbau ist extrem wichtig und extrem erfreulich, aber natürlich brauchen wir auch Windkraft. Natürlich müssen wir auch moderat, da wo es geht, ökologisch verträglich die Wasserkraft weiter ausbauen. Biomasse wird nach wie vor auch eine Rolle spielen. Das heißt, auch da brauchen wir einen breiten Mix. Wir brauchen auch geografisch einen breiten Mix. Also bisher haben wir zum Beispiel Windkraft hauptsächlich in Niederösterreich und im Burgenland, die also wirklich Vorreiter-Bundesländer sind. Ganz fantastisch, aber es kann nicht sein, dass nur 2 von 9 Bundesländern Windkraft ausbauen. Und das zahlt auch auf das Thema Versorgungssicherheit ein. Was auch darauf einzahlt, ist sicherlich der Ausbau der Leitungsinfrastruktur. Wir haben jetzt mit dem österreichischen Nationalen Infrastrukturplan auch einen Plan vorgelegt, wie Gas- und Stromnetze in der Zukunft aussehen werden. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist jetzt bei Gas und wir sehen, dass wir jetzt noch fossiles Erdgas eine Zeit lang brauchen werden und in Zukunft aber auch erneuerbare Gase wie Wasserstoff, dass wir da diversifizieren. Wir haben im Jahr 2022 und fast bis jetzt noch den ganz überwiegenden Teil der Importe aus der Russischen Föderation. Wir haben gesehen, Putin setzt Gas als Waffe ein. Da ist es einfach wichtig zu diversifizieren. Da haben wir inzwischen ein Gasdiversifizierungsgesetz. Wir haben geschaut, dass die österreichischen Gasspeicher auch wirklich genutzt werden können. Wir haben Gasversorger dazu angehalten, sicherzustellen, dass sie auch bei einem Lieferausfall ihre Endkunden beliefern können. Das heißt, diese Dimension hat sicher einen viel größeren Umfang im jetzigen Plan als in dem 2019 und man hat gesehen, wie wichtig das ist.
Kommen wir zur vierten Dimension, das wäre der Energiebinnenmarkt. Ohne da vielleicht zu technisch zu werden, wieso ist der denn so wichtig für die Energiewende?
Ja, Energiewende bedeutet unter anderem auch Elektrifizierung, bedeutet viel Erneuerbare und es zeigt sich einfach, dass nicht überall gleichzeitig Wind weht, nicht überall gleichzeitig die Sonne scheint, dass ich in einem erneuerbaren Energiesystem sogenannte Flexibilitäten brauche. Und was da einfach die Gesamtsystemkosten wirklich dramatisch senkt, ist, wenn man über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeitet. Das heißt, wenn Österreich mal viel Strom hat, weil bei uns viel Wind weht oder die Sonne scheint, dass wir den damit unsere Nachbarländer beliefern können, dass wenn in Bayern viel Sonne scheint, dass wir diesen Sonnenstrom auch verwenden können, um unsere Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen wieder das Wasser hochzupumpen und dann sozusagen wieder Strom damit erzeugen können, wenn weniger Sonne scheint. Das heißt, diese Zusammenarbeit über Ländergrenzen senkt die Gesamtkosten, macht das Energiesystem sicherer und es ist einfach notwendig, dass man da eng mit den Nachbarländern kooperiert. Wir machen das in Sicherheitsfragen in unterschiedlichen Bereichen und auch das deckt der NEKP ab.
Wie weit sind wir da denn schon? Funktioniert die Kooperation da schon gut mit den Nachbarländern?
Sie funktioniert gut, aber wir haben noch ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Das betrifft zum Beispiel auch den Ausbau des Übertragungsnetzes und des Übertragungsnetzes im Strombereich. Aber wir haben jetzt auch sehr intensive Gespräche mit Italien und mit Deutschland über ein Startnetz für Wasserstoff. Gerade da sieht man es für ein Binnenland wie Österreich, auch wenn wir ein super Wasserstoffnetz haben, wenn das nicht an die Länder angebunden ist, von denen der Import kommt, sprich Italien, wo dann möglicherweise Wasserstofferneuerbare aus Nordafrika kommt oder über Deutschland, wo dann eben Wasserstoff aus der Nordsee kommt, dann nützen österreichische Aktivitäten alleine nicht. Da muss man einfach zusammenarbeiten und das tun wir und das ist gut so. Auch da gilt, die Gesamtkosten werden niedriger, je mehr Länder und je mehr Unternehmen Infrastruktur nutzen.
Die fünfte und letzte Dimension des NEKP wäre dann Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Technologieoffenheit ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen zu so einem Buzzword in der Klimadiskussion geworden. Trotzdem ist natürlich klar, dass neue Technologien uns weiterhelfen können, gerade im Klimaschutz. Wie stark setzt denn die Strategie des NEKP jetzt letztendlich auf Fortschritt in der Forschung auch?
Ja, viele der Technologien, die wir für die Dekarbonisierung brauchen, kennen wir, aber viele der Details sind einfach noch offen. Wir wissen einfach, dass intelligente Stromsysteme in der Zukunft deutlich digitaler sein werden, als sie es jetzt sind. Sprichwort Smart Grids, dass wir Energie letztendlich dann verbrauchen, wenn sie auch billig zur Verfügung steht, dass wir automatisiert, lenkend im Energiesystem letztendlich eingreifen können, macht auch die Gesamtsystemkosten billiger. Und da gibt es in Österreich extrem intensive Forschung. Das ist auch gut und notwendig. Vielleicht ein Wort noch zum Thema Technologieoffenheit. Der nationale Energie- und Klimaplan ist auch deswegen so wichtig, weil er in einigen Bereichen Klarheit bringt. Technologieoffenheit wird dann schwierig, wenn ich mich nicht zwischen unterschiedlichen Technologien entscheiden kann. Warum ist das schwierig? Weil jede Technologie, jeder Energieträger braucht eine Infrastruktur. Und Infrastruktur kostet. Und die Gesamtkosten der Infrastruktur werden immer umso leichter getragen, je mehr Nutzer es gibt. Und wenn ich parallel in jedes Haus eine Erdgasleitung, eine Wasserstoffleitung, eine Stromleitung hätte, das würde niemand mehr bezahlen können. Das heißt, was es braucht, ist Technologieklarheit. Völlige Technologieneutralität ist letztendlich unbezahlbar.
Das heißt, es geht mehr darum, die bestehende Technologie weiter zu verfeinern, zu verbessern durch Forschung, als jetzt um auf die Wundertechnologie zu hoffen, die dann unser Klimaproblem löst.
Ja, es ist schlicht und ergreifend so, dass wir hohen Handlungsdruck haben, unsere Emissionen zu reduzieren, und zwar um die Klimakrise aufzuhalten, um unsere EU-rechtlichen und eigenen Vorgaben einzuhalten, aber auch um unseren Unternehmen Klarheit und Sicherheit zu geben. Man sieht, wann immer es keine klare Vorgabe gibt, dann hemmt es Investitionen. Wenn die Unternehmen wissen, wo es hingeht, dann fließen die Investitionen und der NEKP wird und soll auch für die Unternehmen Klarheit bringen und Investitionen auslösen. Stichwort Investitionen auslösen und Wettbewerbsfähigkeit. Das Umweltbundesamt hat auch ausgerechnet, was die Umsetzung des NEKPs brächte im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario. Und das wirklich erfreuliche Ergebnis ist, man sieht, der NEKP bringt Wirtschaftswachstum, er bringt zusätzliche Beschäftigung, er bringt letztendlich für die Volkswirtschaft, für die Ökonomie zusätzliche Gelegenheiten, zusätzliche Anreize. Und das ist letztendlich auch gut so, gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation oder Rezession.
Vielleicht bleiben wir gleich mal ein bisschen bei der wirtschaftlichen Dimension. Ein Punkt aus dem NEKP, der sehr heiß diskutiert wurde, war die Kürzung klimaschädlicher Subventionen. Vielleicht können wir da ein bisschen Klarheit schaffen. Was genau steht dazu denn im NEKP eigentlich?
Ja, im NEKP gibt es ein Bekenntnis, das das Finanzministerium in die Diskussion eingebracht hat, was uns sehr gefreut hat, nämlich unter dem Titel Abbau klimaschädlicher Subventionen bis zum Jahr 2030 im Jahr 2030 2 Millionen Tonnen Treibhausgase zu reduzieren. Es ist richtig, dass noch nicht im Detail im NEKP selber drinnen steht, welche klimaschädliche Subvention da in welchem Ausmaß angegriffen wird. Dazu soll es eine Arbeitsgruppe geben. Ist auch so, dass in Österreich bekannterweise Ende September gewählt wird und im jetzigen Nationalrat in der Legislaturperiode die entsprechenden Beschlüsse wohl nicht mehr gefeilt werden können. Aber eben das klare Bekenntnis, dass wir diese 2 Millionen Tonnen brauchen, um auf die -46 bis 48% zu kommen. Was könnte darunter fallen? Zum Beispiel eine Ökologisierung des Pendlerpauschals. Muss man auch dazu sagen, der NEKP will keine Abschaffung des Pendlerpauschals, ist nie vorgesehen, sondern einen stärkeren Anreiz, um auf öffentlichen Verkehr umzusteigen, aber eben eine Ökologisierung, aber keine Abschaffung. Das wäre jetzt eine der Optionen, die im Zuge der Diskussionen über diese 2 Millionen Tonnen andiskutiert werden wird.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die jetzige Regierung, die den NEKP beschlossen hat, ist nicht mehr so lange im Amt, danach kommen andere Regierungen. Diese müssen dann die Maßnahmen, die im NEKP beschlossen wurden, umsetzen. Ist es denn gewährleistet, dass sie das auch tun?
Na, letztendlich jede neue Regierung muss schauen, was sie tut, um die österreichischen Klima- und Energieziele zu erreichen. Das Dümmste wäre, keine Maßnahmen zu setzen, um diese Ziele zu erreichen. Das schadet den Menschen in diesem Lande, bringt auch letztendlich Kompensations- und Strafzahlungen für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Wenn eine neue Regierung in Teilbereichen vielleicht die gleichen Ziele mit anderen Maßnahmen erreichen will, dann steht ihr das natürlich frei. Aber eine neue Regierung hat jetzt einen soliden, einen abgestimmten, einen wissenschaftlichen bewährten Plan, wie unsere Ziele erreicht werden können. Ob da noch die eine oder andere Nachschärfung oder Anpassung kommt, wie gesagt, wird man sehen. Wichtig ist mal, dass wir in Grundzügen wissen, wie wir unsere Ziele erreichen. Und eine neue Regierung wird sicher gut daran tun, sich an dem zu orientieren, was die jetzige Regierung in dem Plan vorgesehen hat.
Ganz zum Abschluss würde ich vielleicht gerne einen Blick noch ein Stückchen weiter in die Zukunft werfen. Nach 2030, bis dahin ist jetzt ungefähr der Fahrplan klar, wie man bis dahin tut, winkt dann schon quasi das nächste Ziel 2040, die Klimaneutralität, das sich Österreich gesteckt hat. Wie weit ist denn da die Planung schon zwischen 2030 und 40 dann?
Es ist so, dass wir im Klimaschutzministerium an einer sogenannten Langfriststrategie arbeiten. Das heißt, wo wir grobe Vorstellungen haben, wie man Richtung Klimaneutralität kommt. Die entsprechenden Arbeiten werden wir auch zu einem geeigneten Zeitpunkt mit allen anderen Stakeholdern auch teilen. Muss aber dazu sagen, dass wir die 2040-Diskussion auch auf europäischer Ebene führen werden. die neue Europäische Kommission, die ja im Herbst ins Amt kommen wird, wird als eine der ersten Aufgaben haben, ein Ziel für 2040 zu vereinbaren. Da gibt es bereits Vorschläge der Wissenschaft, die vorsehen, dass auf europäischer Ebene die Treibhausgasemissionen um rund 90% bis 2040 reduziert werden sollten. Und für uns wird es dann natürlich interessant sein, den Prozess auf europäischer Ebene, sprich, wie schaut auch eine Zielarchitektur ein, wie schaut die Governance für den Reich 2030-40 ein, mit dem, was wir in Österreich planen, gut in Einklang zu bringen. Das heißt, wir haben viele entsprechende Vorarbeiten, aber wir werden das dann sicher auch mit den europäischen Vorstellungen gut abstimmen, und das wird ab Herbst, aber dann vor allem 2025 erfolgen.
Alles klar. Ja, damit wären wir am Ende unseres Interviews angekommen. Danke für Ihre Zeit und Ihre interessanten Einblicke.
Ja, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Damit wären wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, du verstehst jetzt besser, welche Rolle der nationale Energie- und Klimaplan spielt und welche klimapolitischen Maßnahmen wir in den nächsten Jahren erwarten können. Falls du dich selbst weiter einlesen möchtest, unten in den Shownotes verlinke ich dir den NEKP zum Download. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.